Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 29. Dezember 2022. Neben mir sitzt ein ausgeruhter Andreas Popp, der mitten im Weihnachts-Silvesterurlaub ist und sich so richtig wohlfühlt. Oder, Andreas, fehlt dir etwa etwas?
Nein, also wirklich richtig fehlen tut mir nichts. Aber es tut mir trotzdem gut, dass wir uns entschieden haben, so ganz spontan, dass wir diesen kleinen Sonderpodcast hier machen, einfach auch um in Kontakt zu sein. So ein bisschen fehlt ihr uns, das ist tatsächlich, das kann man einfach so sehen. Kommen wir kurz zum Wetter, dass ihr zumindest informiert seid zwischendurch einmal, wie es uns hier geht. Wir sind von dieser Kältewelle überhaupt nicht betroffen, die in den USA stattfindet, auch wenn wir hier in Nordamerika leben, sondern wir haben hier Temperaturen von -2, -3 Grad, also ein ganz normaler, knackiger Winter mit viel Sonne. Heute haben wir ein bisschen Bewölkung und auch ein bisschen Schneegriesel, aber es soll in der nächsten Woche sogar auf 10 bis 16 Grad plus hochgehen. Also es ist interessant, das sind so die bewegten Zeiten, hat aber auch nichts mit Klimawandel zu tun, sondern das ist hier ganz normal am Wasser, weil hier natürlich verschiedene Thermiken sind.
Ja, wir hatten es allerdings knackig kalt jetzt so die letzten Tage, -8, manchmal -10 Grad, ist auch schön, wir nehmen es, wie es kommt, weil ändern können wir es sowieso nicht. Es gibt andere Leute, die greifen ein und manipulieren am Wetter rum und behaupten, das sei eine Klimaerwärmung, aber wir nehmen die Dinge, wie sie sind, und wir zeigen das ja auch immer wieder in euren wunderschönen Fotos, wo das abgebildet ist, dass trotz der Eingriffe an den Himmel, dass die Wesenhaften schönste Bilder davon zaubern.
Ja, das tun sie. Und gerade in diesem Moment, in diesen Tagen, hatten wir natürlich wirklich eine besinnliche Zeit. Und ich habe mich selbst auch beobachtet dabei, wenn ich dann spazieren gegangen bin oder wir zusammen auch durch die Gegend gelaufen sind, hier durch unseren Wald und Wiesen und die unter der Schneedecke meistens lagen, dass man dann doch diese Wolkenformationen viel bewusster gesehen hatte. Und ich denke nur an vorgestern, dieser wunderbare Nachthimmel mit den unendlich vielen Sternen. So klar haben wir es wirklich selten.
Ja, da kommen alte Erinnerungen auf. Das erinnert einen an irgendetwas, was schon lange, lange her ist. So, jetzt fangen wir an mit den Meldungen, die wir mal so rausgesucht haben, um ein Update zu geben, was ist auf der Welt los. Und wir können feststellen und beobachten, dass tatsächlich die Dinge immer mehr auffliegen. Alles fliegt auf. Alles, was so schön hinfrisiert, manipuliert werden sollte und auch wurde, und womit die Menschheit verändert werden sollte und auch wurde tatsächlich. Es gibt einige wenige, die sich nicht haben verändern lassen, aber einige viele doch leider ganz schön. Und all das so langsam entlarvt sich jetzt selbst. Zum Beispiel hat jemand, der es wissen muss, nämlich der Toyota-CEO, der Vorstandsvorsitzende des weltgrößten Automobilherstellers Toyota, davor gewarnt, dass die schweigende Mehrheit in der Autoindustrie überhaupt nicht daran glaubt, dass Elektrofahrzeuge die Zukunft sind. Der Mann heißt Akio Toyoda, also ein schöner Name, der sehr passend ist. Und der hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass er nach wie vor skeptisch sei, dass Elektrofahrzeuge die traditionellen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor als einzige Option ersetzen können. Und er hat ein Gespräch geführt mit Reportern während eines Besuches in Thailand. Und da hat Toyota gewarnt von Toyota, dass die meisten Menschen in der Automobilindustrie genau seiner Meinung sein. Und er spricht von einem großen Teil einer schweigenden Mehrheit der Menschen in der Autoindustrie. Und diese schweigende Mehrheit frage sich, ob EVs, also Electric Vehicles, also Elektrofahrzeuge, als einzige Option wirklich in Ordnung seien. Und er räumt dann so ein, aber sie glauben, dass es jetzt der Trend ist und sozusagen vorgegeben wird. Und deswegen könnten Sie sich zum Thema nicht lautstark äußern.
Naja, und die EV-Junkies, die sich diese Fahrzeuge kaufen, das sind auch meistens Menschen, die so jedem Trend hinterherlaufen. Also wir haben das gerade so festgestellt, wie man so die Dinge dann auch übernimmt. Also man muss eines dazu sagen, dass diese Elektrofahrzeuge mich erinnern an die Energiesparlampen. Die kamen und gingen. Und das war eine Übergangslösung. Und das Ganze mit einer unglaublichen Umweltverschmutzung, mit einer unglaublichen Geldmaschinerie, mit unglaublich viel Müll und mit Ressourcenverschleuderung. Wir wissen doch zum Beispiel, dass die Verbrennermotoren ausgereift waren. Aber es ging aus meiner Sicht darum, den deutschen Automobilbau, die hoch ausgereift war, diese Technik zu zerstören. Ganz eindeutig. Ich möchte das mal anhand eines Beispiels nennen, unseres eigenen Fahrzeugs. Jetzt spreche ich mal aus dem Nähkästchen. Wir fahren einen Mercedes G240 Diesel aus dem Baujahr 1982. Dieser Wagen ist jetzt glatte 40 Jahre alt, hat zornige 72 PS, die an der Hinterachse zerren, hat also eine Beschleunigung wie eine Wanderdüne auf Sylt, aber bei Windstille. Aber wir kommen überall hin, von A nach B. Und wenn ich jetzt überlege, dass diese Fahrzeuge damals, dieser 240er Dieselmotor, wir haben deshalb das G-Modell, weil wir Allrad und so weiter hier brauchen, aber das sind die Maschinen, die damals in Mercedes in der 123er Serie, autoaffine Menschen wissen, was das ist. Das ist diese klassische Mittelklasse-Limousine nach dem Strich 8er. Und die haben dann diesen 240er Diesel in allen Taxis eingebaut. Die Autos wurden damals konzipiert für eine Laufleistung von mindestens 600.000 Kilometern. Das war das erklärte Ziel von Mercedes. Real halten diese Fahrzeuge teilweise über 2,5 Millionen Kilometer. Und sie sind heute noch nach 40 Jahren mit 2 Millionen auf dem Tacho als Taxis zum Beispiel im afrikanischen Kontinent unterwegs. Wenn wir uns mal vorstellen, dass wir in diesen 40 Jahren unseres Autos zum Beispiel, hätten wir uns unter den heutigen Bedingungen mindestens 4 bis 5 Neufahrzeuge kaufen müssen. Die modernen sind, nee, auch die normalen Benziner, auch die sind heute gebaut für 8 Jahre und dann sind die eben halt platt. Und wenn man diese Neubauten mit reinrechnet, die CO2-Verbrauch, wobei CO2 wirklich das Uninteressanteste ist, also überhaupt der Schadstoffverbrauch, überhaupt die Ressourcenverbräuche, überhaupt diese gesamte Energie, die dort reinkommt, da ist unser alter Diesel, unser 240er Schweinediesel, das ökologischste Fahrzeug, was man haben kann. Was man übrigens nicht nur mit Diesel fahren kann, sondern auch mit Abscheidefett von McDonald's. Das schmiert man da rein und dann läuft das Ding übrigens auch. Dann riecht man wie eine Frittenbude, aber die Kiste läuft. Das kann man mit Olivenöl fahren, mit allen Pflanzenölen und. Das ist für mich ökologisches Fahren.
Herr Popp, Sie beeindrucken mich immer wieder mit Ihren Einlassungen. Du hast vollkommen recht. Also wenn man es mal so sieht, dass man über Jahrzehnte kein neues Auto bauen müsste für die Kunden, für die Verbraucher, ein blödes Wort, dann ist das wirklich mehr als beachtlich. Und darüber kann man ja mal nachdenken. Denn was man hier von Herrn Toyoda, dem CEO von Toyota, hört, das geht in dieselbe Richtung. Das Wall Street Journal hat zum Beispiel berichtet, dass einige Konkurrenten von Toyota bereits voll auf den EV-Zug aufgesprungen sind und Termine bereits festgelegt haben, ab denen ihre Unternehmen nur noch Elektroautos produzieren werden. Hingegen Toyota hat sein künftiges Produktangebot diversifiziert und konzentriert sich auf die Herstellung von herkömmlichen Benzinautos. Also auch Hybride natürlich und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge. Das heißt, sie haben ein breiteres Angebot, um wahrscheinlich, Andreas, wenn sich das Ganze als völliger, ich möchte kein abwertendes Wort sagen, aber eben doch als Bauchlandung herausstellt, sich gleich wieder einfädeln zu können.
Naja, die Wasserstofffahrzeuge werden sich eventuell auch als Bauchlandung herausstellen. Das Problem ist, diese Technik ist eben noch nicht komplett fertig, die ist noch nicht entwickelt. Während die Benzinmotoren oder auch die Dieselmotoren, die waren entwickelt, die könnte man nutzen und zwar so lange, bis man alternative Techniken entwickelt. Aber wenn man bewährtes, welches ökologisch nachweislich am besten sein könnte, die Autohersteller müssten sich sich nur darauf einrichten, Fahrzeuge wieder mit mindestens 600.000 Kilometer Laufleistung eben halt zu bauen, anstatt mit diesen Elektrogurken zum Beispiel durch die Gegend zu fahren, um es mal deutlich zu sagen. Ich habe mich gerade vor ein paar Tagen mit jemandem unterhalten, der hat sich vor ein paar Jahren einen BMW, einen kleinen, kompakten i-Dings da gekauft. Das ist auch so ein Elektroding. Und er sagte jetzt bei dem Winter beispielsweise, sitzt er im Auto und wenn er seine Mutter besucht, die ist 150 Kilometer entfernt, dann kann er keine Heizung anmachen, sondern er sitzt mit einer Pudelwollmütze und mit Handschuhen und mit Schal in seinem Wagen. Denn wenn er nämlich die Heizung anmacht, das Ding gerade mal knapp über 100 Kilometer Reichweite hat. So schlecht ist das. Jetzt will er den verkaufen, hat aber ein schlechtes Gewissen. Die werden noch mit 10.000 Euro zum Teil gehandelt. Aber er sagt, er kann gar keinem guten Gewissen so ein Ding eben halt verkaufen. Das Zweite ist, es wird dann dargestellt bei diesen Fahrzeugtests, wie schnell die zum Beispiel beschleunigen, was die für einen Fahrspaß haben. Aber wenn man dann die Fahrzeuge auf der Straße sieht, auch hier haben wir ab und zu mal so einen Tesla fahren, dann fallen die dadurch auf, dass sie so mit 70, 80 Stundenkilometer auf der rechten Seite fahren, weil sie Angst haben, ihre nächste Reichweite nicht zu schaffen oder ihr Ziel, ihr Etappenziel meistens, um dann wieder 2 Stunden da an dieser Stromdings da zu sitzen, mindestens 2 Stunden. Also das ist alles so absurd geworden, dass es sich kaum in Worte fassen lässt.
Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig für ein Autoland wie Deutschland, wo tatsächlich die stärksten, schönsten, wichtigsten Autos der Welt hergestellt wurden, da über diese Dinge zu reden als einzige, wirklich einzige Zukunftsoption. Also dass sich da die Katze in den Schwanz beißt, das merkt man ja immer mehr. Wir selber haben ja auch ein EV, allerdings das ist so ein kleines ATV, mit dem man hier so durch den Wald brackern kann. Und da merkt man, und das könnte ich mir natürlich vorstellen, Andreas, vielleicht kannst du noch was dazu sagen, wenn es richtig kalt wird, dass sich dieses Fahrzeug einfach sehr viel schneller entlädt.
Ja, natürlich. Das ist ganz üblich bei Batterien. Das kennt man selbst, wenn man ein Handy draußen hat bei Minustemperaturen, dass es sich schneller entlädt. Und so ist das bei denen auch. ATV, kurz zur Erklärung, heißt All-Terrain Vehicle. Das ist eine Art Quad, aber eben halt nicht mit einem Motor, sondern mit einem kleinen Elektromotor. Und den haben wir hier, um auf unserem Grundstück rumzufahren, hier unsere Gartenarbeiten zu machen und so weiter, weil es so schön leise ist, aber unterm Strich gesehen natürlich überhaupt nicht brauchbar. Man muss wissen, dass diese Fahrzeuge gute Leistung bringen. Wenn ich noch mal ganz kurz auf unseren 240er Diesel zurückkommen darf, auf den ich wirklich stolz bin. Also wenn ich da die Beschleunigung messen will, dann brauche ich keine Stoppuhr, sondern ich brauche einen Abreißkalender. Das muss man ganz klar sagen, weil das Ding kommt nicht in die Hufe. Aber die Kiste läuft eben halt 100 Stundenkilometer, 115 ganz genau, bergunter sogar 118. Also da bin ich dann schon ganz stolz und der Geschwindigkeitsrausch stellt sich ein. Wir kommen überall damit hin und er hat auch relativ wenig Verbrauch, nämlich unter 10 Litern Diesel.
So nämlich. So, allerdings, wenn der Diesel teuer ist, dann rechnet sich das auch wieder ein bisschen anders. Aber da es so wenig ist, was er verbraucht. Na, was ich vor allem spannend finde bei diesem alten Fahrzeug ist, da gibt es keine Kontrolle, da gibt es keine Elektronik, da gibt es keine Überwachung, da gibt es keine KI, da gibt es kein AdBlue, da gibt es auch nicht den Hinweis, dass man mal zwischendurch eine Tasse Kaffee trinken soll, weil man übermüdet ist, sagt uns dann der Computer.
Ja, der piept nicht einmal, wenn man den Sicherheitsgurt nicht anhat. Und das ist ja so unglaublich komfortabel, wenn man zum Beispiel mal eben nur um die Ecke fährt bei seinem Nachbarn auf den Hof und holt ein paar Eier ab oder bringt welche hin, wie eben auch immer, dann muss man nicht jedes Mal den Sicherheitsgurt anmachen, weil man wird ja quasi so richtig bevormundet von diesen Kisten. Man bing, 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 bing. Furchtbar.
Das ist ganz schrecklich. Andreas, apropos, du hast bei deinen Hühnern das erste Ei geerntet.
Ja, am 27.12. haben wir das erste braune Ei. Wir haben es zelebriert. Wir haben es dann in eine Pfanne geschlagen und haben es uns geteilt, wir beiden. Jeder hat die Hälfte vom Eigelb bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, das war das beste Ei, was ich da an dem ganzen Tag gegessen hatte.
Ja. Und jetzt gibt es jeden Tag ein Ei. Wir wissen zwar nicht, welche Henne es ist, aber es ist wohl die bis jetzt am weitesten entwickelte, weil wir haben sie natürlich als kleine Kinder bekommen und die brauchen Wochen. Wir hatten uns schon überlegt, ob unsere jemals ein Ei legen werden, weil die haben sich hier so gut gemacht und sind vergnügt und laufen übers Grundstück und so weiter, sodass wir dachten, vielleicht sind die eigentlich auch nur für ein schönes Leben hier.
Naja, im Winter ist es eben halt auch nicht ganz leicht, dann Hühner mit Hühnern zu starten und das haben wir gemacht, relativ spät in den Herbst und so geht es erst im Frühjahr richtig los. Klaus ist der Hahn, ist auf jeden Fall total begeistert, dass da jetzt mittlerweile was passiert in seinem Harem.
Mhm. Das ist echt schön. So, wir kommen aber noch mal zu Toyota bzw. dem Thema zurück. Denn ich wollte noch ein paar Stimmen hier wiedergeben, die geäußert sich haben zu diesem Thema. Das ist übrigens eine übersetzte Meldung, mit DeepL übersetzt von Sly News. Und da wird zum Beispiel Jack Hollis zitiert. Der ist der Executive Vice President of Sales bei Toyota, also der Verkaufschef in Nordamerika. Und er sagt, man glaube nicht, dass die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen so groß sei, wie die Leute es glauben. Er sagt wörtlich, ich glaube nicht, dass der Markt bereit ist. Ich glaube nicht, dass die Infrastruktur bereits da ist. Und selbst wenn man bereit wäre, ein Elektroauto zu kaufen und wenn man es sich leisten könnte, denn der Preis ist immer noch zu hoch, er sagt, ich glaube es nicht. Es hat 25 Jahre gedauert, bis der Marktanteil von Hybridfahrzeugen schließlich bei 10% lag. Und er sagt, der Verbraucher verlangt nicht nach E-Fahrzeugen auf diesem Niveau und der schreit nicht, dass er 30% oder 40% mehr von diesen Autos morgen haben wird. Und übrigens hat sich ja auch sehr kritisch geäußert Elon Musk, der ja nun mal auch der Chef von Tesla ist. Und der sagt, zum jetzigen Zeitpunkt, also der warnt richtig, dass die Abkehr von Öl und Gas nicht so einfach ist, wie die Menschen glauben und argumentiert, dass die Gesellschaft von heute auf morgen am Boden zerstört wäre, wenn sie versuchen würde, auf fossile Brennstoffe zu verzichten, was ja die Pläne der sehr erfolgreichen Grünen in Deutschland sind. Und er sagt, wir brauchen zum jetzigen Zeitpunkt mehr Öl und Gas und nicht weniger. Realistischerweise denke ich, so Musk wörtlich, dass wir kurzfristig Öl und Gas nutzen müssen, weil die Zivilisation sonst zusammenbricht.
Ja, und eigentlich ist das auch nichts Neues und kein wirklich brisantes Wissen, was da rauskommt, sondern das weiß jeder, der sich ein bisschen mit der Industrie auseinandersetzt und der weiß, wie die Maschinen laufen, wie die ganze Industrie auf Öl und Gas ausgerichtet ist. Und man kann nicht per Ideologie, Knopfdruck, im Prinzip wie ein kleines stammelndes Kind, welches sich weigert, beispielsweise den Lebertran zu nehmen, das dann eben diktiert wird, dass man dann eben halt auf diese komischen Neutechniken, die nicht erforscht sind, auszuweichen. Und das ist ja genau das Gleiche, wie die gesamte, ich sag mal, die Energiepolitik ja gerade vor unseren Augen kollabiert. Und eigentlich wissen es alle Experten. Man kann sich nur wundern, wie diese Dinge durchsetzbar sind. Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf.
Ja, wir kommen mal gleich zum Teil darauf. Ach, so, ja. Die Bild-Zeitung hat heute einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift Experten sicher, Doppelpunkt, Habecks Ökostromplan scheitert. Und hier wird er zitiert, der gute Herr Habeck, dass er vor einem Jahr seine Pläne ja bekannt gegeben hat zum Umbau der Energieversorgung in Deutschland und hat also das Ganze als gigantisch bezeichnet. Ich meine, wir kommen nachher nochmal zu dem Thema Nord Stream, aber Andreas, man kann ja wirklich eine Sache sagen, das Land ist ja innerhalb eines Jahres jetzt komplett umgebaut worden. Durch den Krieg in der Ukraine, durch den Anschlag auf Nord Stream und so weiter. Das heißt, als Habeck zu Beginn seines Amtsantrittes gesagt hat, das Antlitz des Landes wird sich verändern, Das war ein Volltreffer.
Naja, das war ein Volltreffer. Das war eine Ankündigung aus meiner Sicht, die er zu bringen hatte. Denn das war ja noch bevor überhaupt dieser Ukraine-Konflikt überhaupt entstand. Jetzt der neue Ukraine-Konflikt, in den sich Russland in den Krieg mit eingemischt hat und dort mit einmarschiert ist. Das ist ja genau die Situation. Daran erkennt man natürlich auch bestimmte Strukturen. Wenn man beispielsweise genau beobachtet, was sagen die Politiker beispielsweise, was handeln sie, wie handeln sie, welche Entscheidungen werden getroffen, dann merkt man doch von vornherein schon, wie bestimmte Dinge inszeniert werden, geplant werden. Wenn ich sehe, dass dann im Dezember 2018 2021 Herr Scholz schon davon sprach, wie man damit umgeht, wenn man das Öl oder Gas nicht mehr aus Russland bezieht, obwohl da der Krieg noch gar nicht im Raum stand wirklich. Wenn wir gesehen haben, wie der Präsident Biden gesagt hat, wir werden die Nord Stream 1 und 2 auf jeden Fall unterbinden und kurz darauf wurde es unterbunden. Und dann kam diese reflexartige Geschichte, dass Russland das selbst war, die gerade dabei sind, diese Dinge, diese Röhre wieder zu reparieren. Also das heißt also, wer wirklich eins und eins zusammenzählen kann, der erkennt, dass von der westlichen Seite diese Geschichte ganz massiv forciert wurde. Und das sind Planungen, die da laufen. Das sehen wir in allem. Wenn wir alleine diese Reichsbürgergeschichte gesehen haben, die jetzt gelaufen ist mit den 3000 Beamten, wo man dann ältere Leute rausgeholt hat, die angeblich das System sprengen wollten hier in Deutschland. Diese Rieseninszenierung. Wenn zum Beispiel ein Journalist solche Informationen hätte, wäre dabei gewesen, dann würde er es für sich behalten und würde für sich eine Schlagzeile daraus machen. Wenn aber unisono alle Pressemedienanstalten mehr oder weniger das Gleiche darüber berichten, können wir von einer Inszenierung ausgehen. Wenn dann in dem Moment Frau Faeser sofort dann davon spricht, bestimmte Maßnahmen einzuleiten gegen rechts mit Unterstellung beispielsweise der Beweislastumkehr bei Beamten, all diese Dinge, alles zeigt eindeutig, dass diese ganzen Dinge vorher orchestriert, geplant und dann umgesetzt werden. Und wenn man dann versucht, das ist so schlecht gemacht, das ist das Schlimme, es ist so unheimlich schlecht gemacht und trotzdem zieht man es durch. Ich reg mich gerade wieder auf, bringt ja gar nichts.
Bringt nichts, ich versuche dich wieder zu beruhigen, lieber Andreas. Und du weißt ja, am Ende wird alles gut.
Genau, und wenn es nicht gut wird, dann war es noch nicht das Ende.
Genau, und deswegen machen wir hier einfach wacker und unverdrossen weiter, so wie ihr auch. Das ist nämlich die Herausforderung der Stunde, dass wir durchhalten, dass wir in der inneren Balance bleiben, dass wir mit Freude erkennen, dass Dinge auffliegen, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und wir befinden uns jetzt in einer Phase der Trennung von falsch und richtig, einer Trennung und Reinigung, dass wirklich das Falsche und Dunkle aussortiert wird. Und bevor es aussortiert wird, muss es erkennbar gemacht werden. Und in diesem Prozess sind wir jetzt. Also wir freuen uns über viele Meldungen im Moment.
Ja, und da passt natürlich auch diese Energiewendepolitik von Habeck, die ja eigentlich eine Energieendepolitik bedeutet. Und dieses Energieende, das sehen wir natürlich jetzt direkt vor unseren Augen. Und viele Menschen werden dann geschockt werden. Aber das Entscheidende ist dabei, dass dieser schmerzhafte Prozess, den wir gerade vor uns liegen haben, den man schon so andeutungsweise erkennen kann, unglaublich viele Menschen auch wach machen wird. Und dann müssen sich auch bestimmte Politiker warm anziehen.
Und wohl dem, der einfach geistig und irdisch, materialistisch gut vorbereitet ist. Das ist aus unserer Sicht das A und O, die Wachsamkeit. Und zwar die ständige Wachsamkeit. Man versucht ja jetzt offenbar die Menschen mit Covid, ja, Pandemie ist jetzt vorbei, muss sogar dein Freund Lauterbach eingestehen. Und es wird jetzt alles so, es wird getan wie Tulpe, als ob nie etwas gewesen wäre. Und viele fühlen sich schon wieder, jetzt geht's wieder so wie früher weiter. Naja, also wir sind da nicht der Meinung, sondern man kann durchaus, und das ist nicht pessimistisch, sondern optimistisch, auf das nächste Ereignis warten. Es wird kommen. Und ob das Blackout ist, also die Blackouts werden im Januar, Februar mit Sicherheit in Verbindung mit noch weiter erhöhten Preisen kommen. Oder auch die Brownouts, die Abschaltungen. Und wer weiß, was noch alles im Köcher ist. Wir sollten auf alles gefasst sein und sollten trotzdem innerlich stabil bleiben. Wie? Das wissen wir alle, indem wir in das Wissen der Schöpfungsgesetze und Naturgesetze gehen und versuchen, dieses zu verstehen, um vorbereitet zu sein. In einer Art Gottvertrauen, in einer Überzeugung, da durchzukommen. Und in Verbindung mit der Veränderung des eigenen Inneren, nämlich zum Guten hin, steht da vielen ein guter Weg offen. Ich muss das immer wieder zwischendurch sagen, weil das ist das Rüstzeug für die heutige Zeit. Ein materialistisches Rüstzeug hält uns, wenn wir uns gut vorbereitet haben, mit Sicherheit auch eine ganze Weile gut über Wasser, vielleicht bis die Krise sogar überstanden ist. Aber noch wichtiger ist das Innere.
Ja, diese Entscheidung, wirklich zweigleisig zu fahren, ist das Entscheidende tatsächlich. Das heißt, die geistige und die sachliche Ebene nicht gegeneinander ausspielen, ersetzen, sondern parallel laufen zu lassen. Sich zu stabilisieren, dazu gehört eben halt auch die Geistesgegenwärtigkeit, die auch steuert unseren Verstand. Denn du sprachst gerade von einem eventuellen Blackout und so weiter. Wir hatten ja noch keinen. Viele glauben ja, wenn der Strom ausfällt, dass es denn so eine Art Blackout ist. Das heißt, es gibt viele, die sagen, ach, wir hatten gestern einen Blackout. Einen richtigen Blackout, den merkt man erst dann, wenn es wirklich soweit ist, wenn dann nämlich eventuell über Tage oder Wochen große Bereiche einfach nicht mehr erreichbar sind. Und wenn wir sehen, dass ja momentan sich alle entschieden haben, die gesamte Energiepolitik, die alte, wie wir sie hatten, als Garant für eine elektrische Versorgung, nämlich Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und das allererste natürlich auch die Atomkraftwerke. Also wir dürfen nicht vergessen, dass selbst die CDU, die sich ja immer komplett anders gestellt hat, sich für die Kernenergie ausgesprochen hat. Ich persönlich bin auch kein großer Freund von Kernenergie, aber man braucht dann auch Alternativen. Und man wundert sich, dass die CDU das jetzt auch gemacht hat. Und man muss sich die Frage stellen, was steht eigentlich dahinter?
Ja, und man versucht natürlich auch immer wieder, die Aufklärerarbeit in die rechte Ecke zu schieben. Ich habe hier gerade eine Meldung gefunden, das war eine Zuschrift von jemandem von euch, eine Leserzuschrift. Und da heißt es, dass kurz vor Weihnachten die Uni Passau einen 8-teiligen Podcast zu Verschwörungstheorien veröffentlicht hat. Und dafür wurde auch in der Tageszeitung geworben, in der Donaupost. Und dieser Leser hier, der schreibt uns, dass er sich die letzten Tage es angetan habe, die Podcasts anzuhören. Auch wir würden in Episode 5 namentlich erwähnt, aber eigentlich wurde da sehr auf Herrn Reitschuster geschimpft. Und dann gibt es Studien sogar zu alternativen Medien, wie rechts die sein sollen. Also vielleicht stelle ich die Zuschrift nachher mal ein für euch. Da sind nämlich die Links enthalten. Man versucht jetzt tatsächlich so mit allen möglichen Mitteln dieses woke Cancel Culture Politikgehabe nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern durchzusetzen. Und jede Gegenstimme ist unerwünscht und soll am besten gar nicht mehr gehört werden. Was uns aber dazu veranlasst, trotzdem weiterzumachen. Wir versuchen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste in dieser Zeit, weder zu hetzen gegen jemanden noch jemanden zu diffamieren, sondern so sachlich wie möglich die Dinge immer von mehreren Seiten zu beleuchten.
Na, angehende Diktaturen zeichnen sich ja meistens dadurch aus, dass man andere Meinungen nicht aushält. Und die Diktaturen sind ja grundsätzlich sozialistisch. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt ja in einer freien Welt keine Diktatur, keine autokratischen Systeme, sondern in sozialistischen Systemen. Ob das der Nationalsozialismus war, ob das der Sowjetsozialismus war, ob das in Kambodscha war damals mit, wie hieß er nochmal, egal, habe ich jetzt vergessen seinen Namen. Also wir wissen eben halt in China beispielsweise, wie viele zig Millionen Menschenleben das gekostet hat, aber vor allem auch, dass die Grundlage dafür war, andere Meinungen zu eliminieren und als schlecht darzustellen, weil der Sozialismus eine sehr primitive Gesellschaftsform ist, die nämlich auf Autokratismus beruht und mehr oder weniger den Menschen diktiert, was sie machen sollen und was sie zu lassen haben, um sich selbst damit die eigenen Pfründe zu sichern. Und die Steuerer dieser sozialistischen Systeme sind nicht die Intelligenten, sondern das sind im Prinzip die Hardliner. Das ist das Hauptproblem, was wir eigentlich haben. Und die Intelligenz kann sich das manchmal gar nicht vorstellen, wie absurd die Menschheit sich manchmal entwickeln kann und traut sich deshalb auch teilweise gar nichts mehr zu sagen. Wir sehen ja, wie die hohe Intelligenz, die es in Deutschland unter den Wissenschaftlern gibt, mehr oder weniger still ist, während die Pseudowissenschaftler, und ich möchte hier mal solche Menschen wie Drosten und so weiter, für mich sind das Pseudowissenschaftler, genau wie der Herr Lauterbach, die nämlich einfach ihre Phrasen dort rausgeben, widerlegt sind im Nachhinein und dann anschließend einfach sagen, ups, ich habe mich geirrt und das ist alles gar nicht so wild gewesen.
Ja, oder wie Jens Spahn, der ehemalige Gesundheitsminister, ja angekündigt hat, dass wir uns gegenseitig noch viel zu verzeihen haben werden. Ja, da taucht man ab und haut noch so einen Satz raus in der Hoffnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ihm inzwischen angesichts der vielen, vielen auch öffentlich gezeigten Fälle von Impfschäden, die in den Öffentlich-Rechtlichen jetzt sogar gezeigt werden, eine ganze Liste haben wir neulich veröffentlicht damit, dass ihm angesichts dieser Fälle doch ein bisschen der Kittel weht.
Naja, aber Dummheit schützt vor Strafe nicht in diesem Fall. Und wir dürfen nicht vergessen, Spahn war natürlich kein Wissenschaftler, sondern kaufmännischer Angestellter bei einer Bank, soviel ich weiß. Der hat, glaube ich, Bankkaufmann gelernt. Da habe ich auch jetzt nicht wirklich viel erwartet an die großen Zusammenhänge. Aber nichtsdestotrotz, man hat hier mehr oder weniger Begrifflichkeiten jetzt genutzt und sagt, wir müssen uns verzeihen. Wenn jemand wir sagt, dann sagt er das deshalb, weil er zu feige ist zu sagen, ich bin das Problem, ich habe Fehlentscheidungen und ich muss um Verzeihung bitten. Und wenn man zu feige ist zu sagen, dass man unfähig war, wenn man zu feige ist zu sagen, dass man sich falsch entschieden hat, selbst wenn es eine richtige sachliche Falschentscheidung war, das kann ja niemand für sich ausschließen. Und dann kommt die Nummer nach dem Motto, wir müssen uns verzeihen, wir müssen jetzt wieder in Frieden kommen. Das ist denn, da wird der Feigheit und diesem Apparatschikismus gewissermaßen, nicht das Wort gibt es glaube ich gar nicht, noch die Krone aufgesetzt.
Ich finde es ein schönes Wort. Wie lautet das?
Apparatschikismus, glaube ich.
Ja, ganz toll. Also, wir wollen jetzt mal zurückkommen zu dem Bildartikel, wo unser Freund Robert Habeck seine Ökostrompläne bekannt gegeben hatte vor einem Jahr und, wie die Bild-Zeitung schreibt, scheitert mit diesem Plan. Das Ziel war, bis 2030 sollen 80% des Stroms aus Sonne, Wind etc. kommen. 2022 sollten es rund 45% sein. Aber jetzt warnen immer mehr Experten, Habeck wird scheitern. Das Ziel kann nicht erreicht werden. Gründe unter anderem, der Ausbau der Windkraft stockt, es fehlen nötige Speicher. Und es werden hier einige Beispiele aufgeführt. Zum Beispiel wurden 2022 bundesweit nur etwa 200 Windräder neu aufgestellt. Das sind viel weniger als geplant. Die Genehmigungsverfahren für Windräder dauern immer noch Jahre. Gesetze zur Beschleunigung werden aktuell von Habecks Grünen sogar blockiert. Beim Neubau von Solaranlagen wurde nach mehreren schwachen Jahren das Ziel für 2022 knapp erreicht. Es fehlen aber Speicher, damit zum Beispiel auch in dunklen und windstillen Winterwochen genügend Ökostrom da ist. Und die Bild-Zeitung resümiert, die Energiewende ist so nicht zu schaffen. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Analyse des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln, die das Handelsblatt veröffentlicht hatte. Hintergrund: im Koalitionsvertrag der Ampelregierung und im sogenannten Osterpaket des Wirtschaftsministeriums wurde das Ziel des Anteils erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch von 65% auf 80% erhöht. Auch der 2030 erwartete Verbrauch wurde deutlich hochgeschraubt. Und was muss man erreichen für diese Ziele? Ab 2023 bis 2029 müssten in Deutschland täglich 5,8 Windräder entstehen. Ich wiederhole nochmal, es waren 200 im ganzen Jahr, also an jedem zweiten Tag so ungefähr. Es müssten aber täglich 5,8 Windräder entstehen mit einer Leistung von jeweils 4,2 Megawatt. Und das steht in den Sternen.
Also wir sehen hier im Prinzip die Absurdität der Unfähigkeit einer Energiepolitik, indem man sagt, die bisherige Garanten, die wir hatten, die bisherigen Garanten, die wir hatten, um die Stromversorgung für den Industriestandort zu regeln, die werden abgeschaltet, ohne dass wir eine Alternative haben. Und parallel zur Abschaltung üben wir mal, wie könnte es denn gehen? Und auch wenn Sie sagen, es müssten 5,8 Windkrafträder am Tag aufgebaut werden, dann stimmt das natürlich auch nicht. Denn wenn wir die dunklen Winterwochen haben, ob da nun 2 Windräder stehen, die sich nicht drehen, oder 1000, die sich nicht drehen, das ändert nichts an der Situation. 1000 nicht drehende Windräder liefern genauso wenig Strom wie ein stehendes Windrad, nämlich 0.
Ja, ich danke dir. Und es gibt auch viele warnende Stimmen, gerade zu diesem Thema, auch natürlich angesichts der steigenden Energiepreise, der sterbenden Unternehmen, die das alles überhaupt nicht mittragen können.
Wir müssten an der Stelle vielleicht noch mal kurz auf die Idee kommen, was steht da eigentlich hinter und warum macht die Industrie das eigentlich mit? Ich habe zum Beispiel ja gesehen jetzt, dass in der Lufthansa die Vorstände für das Jahr 2020 und 2021. Das war zur Zeit, als die Corona-Maßnahmen, die verfehlt waren, wie wir heute alle wissen, dass diese Corona-Maßnahmen dazu geführt haben, dass zum Beispiel die Lufthansa mehr oder weniger finanziell illiquide war, also fast am Ende stand. Sie musste durch Staatspakete gerettet werden, über unglaublich große Summen. Und jetzt bekommen die Vorstände von der Lufthansa bis zu 5 Millionen Sonderbonus pro Vorstandsmitglied, pro Person dort oben, bis zu 5 Millionen für die guten Leistungen im Jahre 2021. Jetzt fragt man sich, wie ist das möglich? Wo bleibt eigentlich der Aufschrei des Staates, der sagt, Kinder, wir haben hier Steuergelder genommen, um euch zu retten und ihr zahlt euch da Millionen an Bonis aus. Und hier erkennt man aus meiner Sicht, wie die Zusammenarbeit der Konzernbosse mit den Idealisten der NGOs zusammenarbeitet. Das heißt, die großen Konzerne hat man offenbar im Griff, wirklich in einer Art Schwitzkasten, voller Liebe werden sie reingedrückt und wenn sie mitspielen, dann bekommen sie Geld und wenn sie nicht mitspielen, dann bekommen sie mächtig Ärger, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das Ganze spielt hier mit. Der Mittelstand kann das Ganze überhaupt nicht nachvollziehen, weil der ja Unternehmer ist und muss Profit machen, während die großen Konzerne gesteuert werden von Personen, deren Ziel es offenbar ist, das eigene Unternehmen zu ruinieren. Das ist ja die Absurdität, die ich da irgendwo versuche zu erkennen. Und da erkennt man, wie die wenigen großen Konzerne, das ist vielleicht der Grund durch die Zusammenschmelzung, dass ein solches Land wie Deutschland nur noch aus 5 oder 6 Konzernen besteht. Und dann hat man natürlich auch nur 5 oder 6 Vorstände, die man wunderbar kaufen kann. Mit dem Mittelstand wäre das nicht möglich gewesen.
Ich möchte mal hier einige Stimmen, die die Bild-Zeitung zu Habecks großen Plänen abgebildet hat, wiedergeben. Zum Beispiel ist das der Energiepolitik-Sprecher der CDU-CSU, Marc Helfrich, der sagt, Habecks Pläne sind zum Scheitern verurteilt. Eine Beschleunigung des Ausbaus in der angestrebten Größenordnung bis 2030 ist Stand heute absolut unrealistisch. Wenn die Ampel es ernst meint, dann muss sie den Gesamtprozess Windkraft völlig neu erfinden. In diesem Zusammenhang, Andreas, ist es ja sehr spannend, dass die CDU sich jetzt auch unterordnet den Plänen, dass doch die Atomkraftwerke, die Ende März abgeschaltet werden sollen, abgeschaltet werden, obwohl eigentlich bis dato immer dafür gekämpft wurde.
Ja, das ist wirklich eine ernste Situation, die mir auch natürlich aufstößt. Und ich habe da eigentlich Fragen, die sich für mich stellen. Denn die CDU gilt ja als oder galt mal als konservativ. Mittlerweile sind sie ja alle grün gewaschen, gebrainwashed durch und durch und die Vernunft ist mittlerweile komplett raus. Das war bei den Parteien nie so groß, aber es ist trotz alledem jetzt eben halt extrem erkennbar. Die Atomkraftwerke oder die Kernkraftwerke werden ja nun wirklich abgeschaltet. Wenn die letzten Kernkraftwerke jetzt in Deutschland abgeschaltet sind, wir sehen ja auch in Frankreich werden sie abgeschaltet. Das heißt, aus irgendwelchen anderen Gründen, man redet zwar von neuen Kernkraftwerken, die man bauen will, aber erst einmal werden sie alle abgeschaltet. Dann läuft es darauf hinaus, dass wir zwischen der Ukraine und der holländischen Grenze keine Kernkraftwerke mehr haben. Wenn wir wissen, dass beispielsweise bei Kriegen zerstörte Kernkraftwerke, die aktiv sind, eine weitaus größere Gefahr bedeuten, nämlich eine Verstrahlungsgefahr, als wenn die Kernkraftwerke abgeschaltet sind, dann könnte man fast schon rein interpretieren, dass man hier ein neues militärisches Krisen- oder Schlachtfeldgebiet tatsächlich schon mal sicherheitshalber zuordnet und sagt, wenn es krachen wird im Rahmen der kriegerischen Auseinandersetzung, dann ist es sinnvoll, dass wir in den Gebieten möglichst keine nachhaltigen Strahlungen haben.
Baust du da gerade eine neue Verschwörungstheorie auf?
Naja, das ist die Frage, die sich mir stellt. Wenn also ein Land von der Atomenergie abgeschaltet wird, ein Land oder mehrere Länder gleichzeitig, Europa mehr oder weniger platt gemacht wird, kann es sein, dass es tatsächlich mit der Energiepolitik zusammenhängt oder hängt das mit militärischen Konflikten zusammen, weil man ja vielleicht sogar damit rechnen muss, dass Europa sich wieder entwickeln wird in eine militärische Auseinandersetzungen. Und deshalb, wir wissen zum Beispiel, dass bei den Angriffen im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, die Pläne der Bomberpiloten, der Engländer zum Beispiel, ganz eindeutig Punkte zugeordnet hatten, wo sie nicht Bomben werfen sollten, Großindustrie. Und mir fällt etwas auf, die Energiepolitik führt dazu, dass offenbar nur die Energie abgeschaltet wird, damit aber auch letztendlich im Falle eines militärischen Angriffs Folgeschäden über Hunderte oder Tausende von Jahren Verstrahlung beispielsweise ausgemerzt werden soll. Falls das einer der Gründe sein sollte, dann wäre das eine Verschwörungstheorie. Ansonsten wüsste ich mittlerweile keins.
Okay, das lassen wir mal so stehen, Andreas. Es ist ja nicht dazu geeignet, dass man jetzt besonders gute Laune bekommt, wenn man das hört.
Na gut, ich weiß es nicht. Also wenn ich mir vorstelle, wer wirklich eins und eins zusammenzählt, der weiß, dass Europa in einer tatsächlich latenten Kriegsgefahr besteht. Latent ist schon fast höflich ausgedrückt, weil sich die gesamten europäischen Staaten aktiv in den Krieg durch schwerste Waffen und Munitionslieferungen und so weiter gegen Russland verschworen haben und damit natürlich auch Kriegsteilnehmer sind. Egal, ob man das juristisch versucht, da irgendwie zurechtzubiegen, sie sind Kriegsteilnehmer. Aber wenn man dann beispielsweise schon von Seiten der Politik dafür sorgen sollte, falls es zu einem Krieg kommen sollte, in europäischen Städten beispielsweise, in Metropolen und auch in bestimmten Industriegebieten, dass man dann dafür sorgt, dass wenigstens im Falle eines Treffers, eines Kernkraftwerkes, die Schäden der Strahlung reduziert werden oder eben halt sogar versucht werden zu managen, dann ist das nicht nur beunruhigend, sondern es ist eine furchtbare Situation. Aber es bringt ja nichts, alles zu verdrängen und zu sagen, die Gefahr ist ja längst gebannt.
Ja, also wir werden das einfach weiter im Auge behalten. Es gibt ja auch ab nächstem Jahr, ab, glaube ich, Freitag, dem 13., wieder regelmäßige Podcasts, sodass wir dieses Thema mit Sicherheit im Auge behalten. Andreas, mir kommt inzwischen diese Sache mit Nord Stream, mit der Sprengung von Nord Stream 1 und 2 so vor, als ob das als Legende ähnlich in die Geschichte der Welt eingehen wird, wie damals die Towers in New York, also wie hieß das nochmal?
World Trade Center.
Und ich habe hier gerade so eine rosa Wolke gesehen am Himmel, deswegen war ich etwas abgelenkt. I'm sorry. Auf jeden Fall ist ja Nord Stream 2, diese Sprengung, noch längst nicht geklärt. Und die Stimmen auch hier des Zweifelns, dass Russland der Schuldige sein soll, diese zweifelnden Stimmen werden immer lauter. Also zum Beispiel in der Washington Post, das ist ja nun wirklich Hofberichterstattung vom Feinsten, da bezweifeln oder da kommen Stimmen zu Gehör, westliche Beamte zum Beispiel, und da wird bezweifelt, dass der Kreml verantwortlich ist dafür. Und es gab ja Untersuchungen, es gab viele Länder, die sich an den Untersuchungen beteiligt haben. Und spannend war natürlich, nach der Sprengung war Russland bezüglich der Verantwortlichkeit bereits 3 Tage nach der Sprengung als sicherer Täter festgemacht und die USA beschuldigten Russland ganz offiziell. Und eine ganze Menge der westlichen Staats- und Regierungschefs hatten sich ja festgelegt zum ähnlichen Zeitpunkt und hatten Moskau für die Explosionen verantwortlich gemacht. Und da hieß es ja, das sei ein dreister und gefährlicher Sabotageakt, ganz entgegen des logischen Denkens, warum gerade Russland nun seine eigene Energieversorgungspipeline da kaputt machen sollte. Die Begründung der Leute damals, die gesagt haben, Russland war es, Angesichts des nahenden Winters schien es, als wolle der Kreml die Energieversorgung von Millionen Menschen auf dem ganzen Kontinent abwürgen. Ein Akt der Erpressung, meinten einige Staats- und Regierungschefs. Und das sollte die Länder dazu bringen, ihre finanzielle und militärische Unterstützung für die Ukraine einzustellen. Und für diese Behauptung gibt es bis heute nicht einen einzigen Beleg. Aber es gibt jetzt eben eine Veränderung der offiziellen Stellungnahmen dazu. Zum Beispiel hat ein europäischer Beamter, der hier zitiert wird, der Washington Post zufolge gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Beweise dafür, dass Russland hinter den Sabotageakten steckt. Ich will mal sagen, das ist hier ein Artikel des Redaktionsnetzwerks. Warte mal, ist das das Redaktionsnetzwerk? Das ist ein sehr langer Artikel gewesen, den wir hier, das sind die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die sich die Mühe gemacht haben, die Washington Post zu übersetzen. Und hier werden auch noch andere zitiert, nämlich dass zum Beispiel heißt es ja, klar ist auf jeden Fall, dass die Schäden vorsätzlich herbeigeführt wurden. Und es wird ein Beamter der deutschen Regierung bei der Washington Post zitiert, der sagte, dass die Sprengsätze an der Außenseite der Bauwerke angebracht worden sei. So viel weiß man also schon und man weiß eine ganze Menge über den Hergang, aber man weiß eben sehr wenig über den Täter, Andreas. Aber es gab ja viele Wissenschaftler, die sich zwischen den Zeilen darüber geäußert haben.
Natürlich, die Sache liegt ja klar auf der Hand. Das System steht massiv unter Druck durch die Truther-Kanäle, durch die vielen Experten, die vernetzt sind. Die Systeme, die damals nur die Regierungen hatten, haben heute alle Normalbürger. Und wenn sie in irgendeinem Kaff in Kanada, in irgendeinem Wald hocken sogar, haben sie dieselben Zugänge wie die anderen auch. Die Zeiten sind heute anders. Und man kann heute im Rahmen des Kontextes viel besser zuordnen. Gehen wir auf die Situation mal von John F. Kennedy ein, der zufälligerweise Anfang der 60er Jahre das Federal Reserve Geldsystem wieder auf eine US-Dollar-Währungssystem umwandeln wollte. Also er wollte, dass es wieder einen US-Dollar gibt. Für viele, die glauben, es gibt auch einen US-Dollar. Nein, es gibt keinen US-Dollar. Es gibt einen Federal Reserve-Dollar, der in den USA genutzt werden muss. So, und das wird durch private Banken gesteuert, über die Federal Reserve. So, und das bedeutet, als damals John F. Kennedy gesagt hat, wir wollen das staatliche Geld wieder einführen, dass er zufällig durch einen verwirrten Einzeltäter daran gehindert wurde, es umzusetzen. Und dann kam eben halt der Nachfolger, der Lyndon B. Johnson, und der hat das dann sofort rückgängig gemacht. Und der Federal Reserve Dollar gilt bis heute noch. So, dann sehen wir uns 9/11 an, wo zwei Flugzeuge beispielsweise in zwei Tower geflogen sind. Und dabei sind drei Gebäude zusammengebrochen, was ja eine Meisterleistung ist, mit zwei Flugzeugen, drei Gebäude, die auch noch weit auseinanderstehen, im Prinzip Platz zu machen. So, das konnte man den Leuten damals in dieser Schocksituation noch eher verkaufen. Heute geht das alles nicht mehr. Ja, ich meine, wer eins und eins zusammenzählt und wir sehen, dass Biden angekündigt hat, diese Nord Stream 1 und 2 zu unterbinden und auf Nachfrage einer Journalistin sogar noch sagt, seien Sie sicher, wir werden es tun. Das heißt, er hat das doch quasi angekündigt. Und wenn wir uns das alles angucken, es traut sich doch nur keiner anzusprechen nach dem Motto, okay, wer es jetzt im Westen war, ob es die Engländer waren, die USA waren und so weiter, wissen wir nicht. Aber dass es aus der Ecke kommen muss, ich meine, wie blöd muss man denn sein, so etwas nicht zu erkennen? Man traut es sich nur nicht zu sagen, das sind die Ängste in dieser unfreien Welt dieser sozialistischen neuen autokratischen Systeme, die da steuern.
Naja, also dass die Washington Post da jetzt kritische Stimmen veröffentlicht, das zeigt schon, dass man jetzt doch an die Sache heran muss. Vielleicht sind ja auch die Abonnenten der Washington Post inzwischen so schlau, dass sie die Redaktion unter Druck setzen und sagen, Leute, ich kündige jetzt einfach mal mein Abo, wenn ihr hier nicht sachgemäß berichtet.
Na, aber man wartet dann doch eben halt viele, viele Karenzwochen ab und viele, viele neue Situationen, die man als Ablenkungsmanöver neu installiert hat. So macht man das eben halt. Und deshalb, ich sage mal ganz ehrlich jetzt, wenn jetzt rauskommen würde, dass John F. Kennedy ermordet wurde, meinetwegen durch einen Inside-Job oder 9/11, wen würde es denn heute noch interessieren? Und genauso ist es bei Nord Stream 1 und 2. Hätte man gleich gesagt, dass die Russen es nicht gewesen sein können. Also wenn die Russen eine Pipeline sprengen hätten wollen, dann hätten sie die von Norwegen genommen. Die liegt gleich daneben. Also insofern sprengen sie doch nicht ihre eigene Pipeline. Das macht doch gar keinen Sinn. Stattdessen wurde reflexartig erstmal ein primitives Narrativ für wirklich eine stumpfe Masse aufgebaut, die dann erstmal gesagt hat, okay, wir trauen uns da jetzt auch nicht weiter zu denken. Und jetzt lässt man die Zeit für sich arbeiten und bringt noch viele Neuigkeiten rein, die die Menschen wieder ablenken. Ob das die Fußballweltmeisterschaft mit Katar oder sonst etwas ist, da gab es ja so viel Unsinn zu berichten. Naja.
Ja, es sind so viele Dinge. Aber es kommt eben doch alles an die Sonnen, denn es ist nichts zu fein gesponnen. Ja, zum Beispiel wird hier auch zitiert die australische Mainstream-Journalistin Kathleen Johnstone. Und für sie war eigentlich die Unschuld Russlands schon vor der Skepsis der Beamten im Artikel der Washington Post klar. Denn sie hatte am 21. Dezember auf ihrem Twitter-Account geschrieben, wörtlich: Natürlich war es für jeden, der die Sache mit intellektueller Redlichkeit betrachtet, von Anfang an klar, dass es sich nicht um Russland handelte. Denn es ergab keinen Sinn, dass sie ihre eigenen Pipelines angriffen. Denn wenn sie diese Leitungen abschalten wollten, würden sie einfach das Ventil schließen. Oder Kritik hat auch geäußert der irische EU-Parlamentsabgeordnete Mick Wallace, auch auf Twitter, der sich über die Stille in den europäischen Medien wundert. Und er sagt, der Angriff auf Nord Stream war ein schrecklicher Angriff auf lebenswichtige europäische Infrastruktur. Es war ein Akt des Umweltterrorismus, eine katastrophale Freisetzung von Methan. Darüber diskutiert man ja auch nicht. Warum zeigt die EU so wenig Interesse daran, herauszufinden, wer es getan hat? Hat man Angst, dass die Antwort nicht gefallen wird? Und in einem Artikel der Berliner Zeitung meldet sich der ehemalige Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin zu Wort, der eben auch Zweifel hat. Und er wird zitiert mit folgenden Worten: Verschwörungsmythen haben zwei Merkmale. Sie sind absurd und befriedigen zugleich Wünsche. Hier, dass Russland an allem Übel schuld sein soll, da mache ich mir Sorgen um die Demokratie, wenn die Urteilskraft in einer Krise so rasch und so stark leidet. Man muss seine Urteile faktenbasiert bilden, nicht wunschbasiert. Und Niederrümelin fürchtet, dass im weiteren Verlauf des Krieges die Welt in eine Situation hineinschlittern könnte, in der sie wieder im Kalten Krieg aufwacht, weil China und Russland einen mehr oder weniger stabilen Ostblock unter der Ägide Chinas bilden. Und er sagt, der eiserne Vorhang wird dann möglicherweise in der Ostukraine niedergehen. Wir werden umfassend deglobalisiert, wahrscheinlich hauptsächlich auf dem Rücken des globalen Südens. Und das könne doch niemand wollen.
Ja, und was wir hier sehen, das ist wirklich sehr spannend, was dahinter steht. Wenn es Russland nicht war, ist es offenbar jemand aus dem Westen gewesen. Und wenn es jemand aus dem Westen war, ist es wahrscheinlich auch ein NATO-Partner. Und wenn ich sehe, dass das NATO-Verteidigungsbündnis eigentlich gemeinsam im Schulterschluss steht, um sich zu verteidigen gegen irgendwelche bösen Feinde von außen, und innerhalb dieser NATO ein schwerer Anschlag stattfindet, ein Terroranschlag mit gigantischen ökologischen Ausmaßen, mit dem Methan und so weiter, was da gesagt wurde, ist völlig richtig, von einem Partner innerhalb der Partnerschaft. Mit anderen Worten, ein Terrorakt innerhalb eines Bündnisses. Und das zeigt ungefähr die Qualität auch des Bündnisses. Es geht hier offenbar um einen Terrorakt und um einen Anschlag gegen Europa durch Verbündete von Europa. Ich meine, da braucht man wirklich kein Abitur. Das, was sie sagte, wenn man da mit intellektueller Redlichkeit rangeht, kommt man relativ schnell zu richtigen Schlüssen.
Wir sehen ja, wie manipuliert, wie frisiert, wie verheimlicht, vertuscht, manipuliert wird. Denn wir sehen an den Twitter-Files, die Elon Musk dankenswerterweise veröffentlicht, was da alles wirklich schiefgelaufen ist. Er ist ja nun immer noch Chef von Twitter, Er hatte ja gefragt, ob das jemand übernehmen will oder er sucht jemanden, der an seine Stelle kommt, weil angeblich die Abstimmung darüber, ob er bleiben oder gehen solle als Chef, gegen ihn ausgefallen ist. Aber wir wollen mal hier in einen Artikel hineingehen von Alexander Wallasch, dem freien Journalisten. Und er zitiert hier die New York Post am 25. Dezember. Die Twitter-Files haben eine atemberaubende Bestätigung für eine Verschwörung des tiefen Staates und Big Tech geliefert, welche das Ziel hatte, Ideen und Personen zu zensieren, welche bis zu ihrem gemeinschaftlichen Ende als gefährlich erachtet wurden. Vom Schutz der Präsidentschaftskandidatur von Joe Biden bis hin zu den drakonischen Covid-19-Lockdowns. Und das unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit.
Ja, das ist ja jetzt mittlerweile nicht ganz neu mehr. Wir wissen ja eben, dass die Zusammenarbeit zwischen den sogenannten Regierungsdarstellern. Ich möchte das mal als Regierungsdarsteller bezeichnen, weil wir wissen, dass das Kapital natürlich letztendlich sehr, sehr stark mitwirkt in dieser Politik und die NGOs, die dahinter stehen, die als Nichtregierungsorganisation firmieren, aber genau das Gegenteil tun, hier eine Rolle spielen. Und aus diesem Grunde ist es natürlich logisch, dass diese Kombination, das ist wie mit den Vorständen von Lufthansa, die ihr Geld bekommen, es sind nur noch kleine, wenige punktuelle Großkonzerne, die mit wenigen Leuten besetzt sind und die kann man natürlich wunderbar in einer kleinen Gruppe steuern. Die passen in ein kleines Dorf in der Schweiz, in Davos zum Beispiel, alle in einen großen Raum und können sich dort treffen und dort finden sich die gesamten Weltführer dann zusammen wieder.
Und wollen sich auf den Thron des Schöpfers setzen,
ja,
und machen die Menschen oder wollen die Menschen zu seelenlosen Wesen degradieren, was ihnen ganz einfach nicht gelingen wird. Das ist so wichtig, dass wir das im Kopf behalten bei allen Plänen von künstlicher Intelligenz, von KI. Wir haben viele Meldungen eingestellt, Supermärkte, die satteln jetzt um, dass man bargeldlos bezahlt und im Prinzip gar keine Kasse mehr da ist, sondern man einfach das Geschäft wieder verlässt und alle die persönlichen Daten sind schon aufgenommen. Man ist also unter Dauerkontrolle. Das ist alles sehr unangenehm, aber das gehört zu diesem Nadelöhr dazu. Und wir müssen wissen, dass am Ende eben alles gut wird und sie mit diesen Plänen den Menschen eben sozusagen zu einem abgerichteten, monotonen, leblosen Wesen zu machen. Das ist ja so diese Filmvorstellung auch, dass sie dieses Roboterhafte, das wird ihnen nicht gelingen. Also Alexander Wallasch, der leuchtet rein in den neuesten Teil der Twitter-Files und nachdem Elon Musk in den letzten 9 Kapiteln, die schon veröffentlicht sind, unter anderem am Beispiel der Präsidentschaftswahl 2020 und des in diesem Zusammenhang unterdrückten Skandals rund um den Laptop aus der Hölle von Hunter Biden, durch unabhängige Journalisten minutiös die verräterische Rolle von US-Regierungsbehörden innerhalb der vielleicht größten Zensurkampagne der Geschichte aufdecken ließ, rückt er jetzt mit Teil 10 ein Thema in das Scheinwerferlicht, welches die Welt seit nunmehr fast 3 Jahren in Atem hält, nämlich die Covid-19-Pandemie. Und da heißt es, mit der Aufgabe, den Beginn der Aufarbeitung der wahrscheinlich bedeutendsten Bewährungsprobe der Menschheit einzuleiten, wurde David Zweig betraut, ein freier Autor, der unter anderem für die New York Times und das New York Magazine geschrieben hatte. Und dieser macht gleich im ersten Post seines 41-teiligen Threads vom 26. Dezember kurz gesagt, so schreibt Wallasch das, keine Gefangenen. Unter Punkt 1 schreibt er, die Twitter-Files, wie Twitter die Debatte über Covid manipuliert hat. Durch die Zensur von Informationen, welche wahr, aber unbequem für die Politik der US-Regierung waren. Oder durch die Diskreditierung von Ärzten und anderen Experten, die nicht zustimmten. Oder durch die Unterdrückung von gewöhnlichen Nutzern, einschließlich von einigen, die die eigenen Daten der CDC, also der Centers for Disease Control, geteilt hatten. Und unter Punkt 2 fährt er fort, bislang lag der Fokus der Twitter-Files auf Twitters geheimen schwarzen Listen darauf, wie das Unternehmen als eine Art Subunternehmer des FBI funktionierte und darauf, wie führende Manager die Richtlinien der Plattform umschrieben, um diese den eigenen politischen Wünschen anzupassen. Und unter Punkt 3 heißt es dann, was wir noch einbeziehen müssen, ist Covid. Darüber zu berichten für die freie Presse ist ein Teil dieser bedeutenden Geschichte.
Also ich finde das interessant, dass also Twitter als FBI-Funktionär beschrieben wird. Und ich frage mich, wenn das jetzt hochkommt alles und diskutiert wird, auch in den Massenmedien, zumindest im Hintergrund, wo jetzt der große Aufschrei in den, das ist ja jetzt ein amerikanisches Medium, wo bleibt eigentlich die Klarstellung in den deutschen Medien? Und darin sehen wir eben halt wieder diese Doppelmoral und diese typische Schmalspur ausgerichtete Propagandastruktur des zwangsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks zum Beispiel, die das dann darstellen. Ich finde das wirklich ungeheuerlich, dass man sich jetzt darüber aufregt, dass ein Elon Musk, und zwar egal, was man von ihm halten mag, jetzt versucht oder zumindest sagt, dass wir wieder Freiheit, Twitter quasi befreien aus dem Klauen der Propaganda, der Geheimdienste und des tiefen Staates. Das ist das, was da gerade hintersteht. Und statt Freude gehen jetzt solche Leute wie Ministerpräsident Weil aus Hannover, sagt ganz groß, ich steige aus, ich will mit so einem Twitter-Laden nichts mehr zu tun haben. Ergo, er sagt, ich will mit freien Medien nichts zu tun haben, sondern mit geheimdienstlichen FBI-Propagandisten. Das sind die einzigen Partner, die ich akzeptieren kann. Das ist nämlich die Grundhaltung der Politik, die sich jetzt hier echauffieren, weil sie sich nämlich ein warmes Nest gebaut haben auf Basis dieser Propaganda und Ausbeutung der gesamten Menschheit. Und das muss man charakterlich bei den Menschen einfach auch hinterfragen, diesen Darstellern der Politik.
Eine spannende Zeit für alle Menschen, denn jeder, der zum Beispiel gegen diese Covid-Politik das Wort erhoben hat und gesagt hat, Lockdowns und so weiter schützt lieber die Kinder, schützt die Gesundheit, schützt die Immunsysteme, die haben ja auch in ihrem persönlichen Umfeld eine Menge Ablehnung erfahren. Also jetzt so da wieder zusammen zu schweißen, was eigentlich zusammengehörte. Das sind so Aufgaben, die nicht ganz einfach sind. Aber auch hier kann man sich bei jedem Vorgang, bei jeder Entscheidung, in die man gestellt wird, selber stärken, indem man versucht, sich weiterzuentwickeln. Nicht platt draufzuhauen und Vorwürfe zu machen, sondern in ruhigen, sachlichen Gesprächen, die vielfach auch mit Fragen beginnen an den anderen, damit er die Chance hat, vielleicht auch in der Antwort selber für sich ein Erkennen zu bekommen. Und wenn das Erkennen nicht kommt, dann nicht mit der flachen Hand auf den Tisch hauen und wütend den Raum verlassen, sondern die Dinge zu nehmen, wie sie sind. Man kann die Dinge nicht ändern, aber durch neuen Unfrieden machen wir die Welt eben nicht besser.
Also wenn ich sehe, dass die Politiker, die jetzt in den letzten Jahren verantwortlich für dieses Desaster ist ja nicht einfach nur, dass da irgendwas nicht so besonders rund läuft, sondern es sind Menschen ihrer Existenz beraubt worden. Kleine mittelständische Betriebe, Restaurants, Hotels, viele kleine Messebauer und was es alles gab. Die Eventagenturen, reihenweise sind sie kaputt gegangen. Viele Künstler sind eben halt finanziell ans Ende geraten. So, das ist die Realität. Würde man jetzt wirklich wollen, von Seiten der Politiker, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt den Frieden wiederherstellen, dann sollten sie sich doch jetzt schlicht und ergreifend den Strafbehörden stellen und sagen, ich stelle mich, ich habe eine kriminelle Handlung begangen, ich habe es eigentlich gewusst, ich habe nicht hingesehen und ich habe es bewusst in Kauf genommen und habe viele Menschen zerstört und ich muss meiner Seele jetzt irgendwo wieder versuchen, ein bisschen Luft zu verschaffen und ich bin dankbar dafür, wenn ich inhaftiert werden darf, um das Karma vielleicht noch im Rahmen dieses Erdengangs abzubauen. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass so etwas passieren würde. Und wenn dann stattdessen einer kommt und sagt, wir haben uns viel zu verzeihen, wie der Herr Spahn, dann erkennt man wie bei Herrn Drosten und diese ganzen Aussagen, wie erbärmlich diese Aussagen sind und wie feige sie sind, Verantwortung zu übernehmen.
Oh, da ist jetzt wieder ein bisschen Wut mit durchgesickert, aber man kann natürlich auch angesichts dieser Schäden.
Keine Wut.
Gut, also Zorn. Was ist der Unterschied zwischen Zorn und Wut?
Ich denke, Zorn ist unglaublich wichtig. Zorn ist also quasi ein inneres Feuer, was brennt, auch im Sinne einer Wiederrichtigstellung, während Wut aus meiner Sicht wesentlich unkontrolliert ist, nach dem Motto einfach nur sauer sein. Und ich habe ja gar nicht jetzt gesagt, das sind alles Idioten, das geht doch alles gar nicht, sondern ich habe einfach nur gesagt, würden Sie wirklich wollen, könnten Sie so etwas tun? Und das aus der Basis des Zorns heraus, finde ich diese Aussage legitim.
Ja, also man hat ja so unterschiedliche Methoden, mit der Situation umzugehen. Denn ich denke, auch Zorn bringt das morphogenetische Feld nicht in bessere Schwingungen, sondern also es ist natürlich leichter gesagt als getan, zu sagen, wir bleiben in einer Art Gleichmut. Wir beobachten, wir versuchen nicht zu urteilen, nicht zu richten über andere. Das ist ja das Wichtigste. Aber das sind halt auch Entwicklungsschritte, die wir versuchen müssen zu gehen.
Aber dieses morphogenetische Feld des Zorns ist nicht bezogen im Prinzip, um das gesamte morphogenetische Feld zu belasten oder zu tränken, sondern es bezieht sich ganz klar auf die Täter. Ganz klar auf die Täter. Und diese Täter damit die Möglichkeit haben, dieses morphogenetische Feld anzuzapfen und zu sagen, ja, im Prinzip ist es so, er hat recht, nicht ich, sondern diese Meinung könnte richtig sein, ich stelle mich jetzt den Behörden, ich habe charakterlich dramatisch versagt. Und das wäre dann der richtige Weg.
Sowieso, also für einen selber, um ein Karma wieder gut zu machen, möglichst schnell vielleicht sogar in diesem Fall, wäre es das Beste für jede Person, sich auch öffentlich, wenn man öffentlich etwas geäußert hat, wie irgendwelche Stars oder so, Showstars, Sänger, die also die Menschen zum Impfen aufgefordert haben und vielleicht sogar diese Menschen beschimpft haben, die das, also zum Impfen, zum Spritzen, die sich verweigert haben. Da sind ja einige sogenannte Stars richtig ausgerastet und haben diese Menschen beschimpft und wollten sie aus ihren Konzerten raushalten und wollten sie dort nicht sehen, dass diese Menschen auch den öffentlichen Platz nutzen, um das wieder richtig zu stellen und sich zu beugen und zu sagen, ich habe einen großen Fehler gemacht. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich erkenne es leider jetzt erst. Also damit wäre der Seele wieder Ruhe verschafft und das Karma würde beginnen, wieder zurückgebaut zu werden, noch jetzt in dieser Inkarnierung. Wer das nicht macht, wer das alles mit hinübernimmt, um Himmels Willen, das wird natürlich dann kein leichter Gang.
Die Massenmedien bieten natürlich diesen Verfehlten immer wieder noch ein gewisses Background und zu sagen nach dem Motto, eigentlich waren die Entscheidungen ja richtig, sie sind auf der Basis der Erkenntnisse gefunden und sie sind eigentlich in Ordnung gewesen. Im Nachhinein haben wir festgestellt, es waren ein paar Fehlerchen dabei, aber so ist es nicht. Es ist gelogen, ganz einfach. Als wir 2020 im Mai spätestens im Bundesinnenministerium die Papiere gefunden haben, nicht wir, sondern die gefunden wurden, die nach außen getragen wurden von einem hochrangigen Experten für kritische Infrastruktur, der offengelegt hat, mit welcher ganz klaren Inszenierung diese gesamte Corona-Panik und die Corona-Politik aufgebaut und eingeleitet werden sollten. Sie also widerlegt sind, der Lüge überführt sind. Das ist ein ganz entscheidender Prozess. Sie sind der Lüge überführt. Sich hinzustellen und zu sagen, ich habe es nicht gewusst oder wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, ist schlicht und ergreifend widerlegt und es ist gelogen. Und wir haben eine Politik, die voll ist mit Lügnern. Ganz einfach voll mit Lügnern. Ich bin überhaupt nicht wütend, sondern ich bin nach wie vor nur zornig. Das ist das innere Feuer, was mich dazu bringt. Und wenn jetzt aber beispielsweise, und ich meine, es gibt ja verschiedene Qualitäten des Lügens, ein Politiker, der beispielsweise in irgendwelchen, noch davon partizipiert, durch irgendwelche Provisionsrückflüsse aus der Pharmaindustrie, muss anders bewertet werden als ein Schauspieler oder irgendein Sänger auf der Bühne, der einfach planlos das Ganze glaubt, was man ihm erzählt und das Ganze dann in seiner Angst weitergibt. Und diese Menschen, die ich jetzt damit meine zum Schluss, die hätten eine gute Möglichkeit zu sagen, ich habe mich vor einen Karren sperren lassen. Ich habe mich jetzt damit beschäftigt, es ist falsch, was ich getan habe. Ich glaube, diesen Menschen würde man schon eher verzeihen. Einer Heidelinde Weiß würde ich verzeihen, wenn sie sagen würde, ich habe gefordert in einer Talkshow, man sollte die Leute prügeln, die sich nicht impfen lassen. Sie bräuchte doch einfach nur sagen, das war eine furchtbare Verfehlung. Ich wäre der Erste, der sagen würde, okay, ich glaube dir das. Du hast einfach keine Ahnung. Aber es gibt die Leute, die das gesteuert haben.
Ja, das, ich finde das ehrlich, da sind wir so ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Das kann man ja auch sein. Ich würde ihr verzeihen. Wir haben ja im Prinzip gar nicht zu verzeihen, sondern es ist tatsächlich so, dass Menschen, die falsch laufen, das ist mit uns und falschen Entscheidungen, die es durchaus auch immer wieder gibt, das Gleiche, dass wir natürlich vor unserem Schöpfer stehen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Natürlich auch öffentlich dann den Menschen das zukommen lassen, die man vorher beschimpft hat und zum Beispiel in diesem Fall, was du gerade erwähnt hast, dass man die verprügeln müsste, die sich da auf die Straße stellen und demonstrieren gegen diese Lockdown-Geschichten. Aber es ist so eine höchstpersönliche Sache für jeden selber und die wenigsten Menschen ahnen, dass sie einem anderen Richter unterstehen, dem Richter der Gerechtigkeit, der gerechten Gesetze, die nichts mit Menschengesetzen hier zu tun haben, sondern mit den ewigen Geboten und Gesetzen. Das ist, aus meiner Sicht, ist es das Wichtigste, was wir in diesen Zeiten erkennen müssen und dass wir da. Wir lernen vieles über diese Gesetze in den drei grünen Büchern im Lichte der Wahrheit, wo die Schöpfungsgesetze, die urewigen Naturgesetze dargestellt werden und wir uns danach ausrichten lernen können. Und damit kommen wir immer mehr aus dem Richten über andere weg. Wir müssen da raus, wir dürfen über andere nicht richten. Wir dürfen schon erkennen, was wir für richtig oder falsch empfinden und wir können uns für das Richtige einsetzen. Aber das Verurteilen, das obliegt uns nicht.
Das ist richtig, aber ich würde auch nicht verurteilen, sondern ich beschreibe die Schöpfungsgesetze, die ich nämlich auch genauso gelernt habe in den berühmten grünen Büchern, von denen wir immer sprechen, im Lichte der Wahrheit von Abdruschin. Und auf dieser Basis heraus kann ich ziemlich genau erkennen, in welche Richtung die Urteile gehen müssen. Aus den Schöpfungsgesetzen heraus. Und wenn ich sage, ich würde verzeihen, dann natürlich nur als Betroffener. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt unter den jetzigen Wissen, wenn ich jetzt beispielsweise mir vorstelle, dass alleine durch irgendein Statement, was ich womöglich noch für Geld gemacht habe und habe die Leute zum Impfen aufgefordert und mir war gar nicht klar, dass es eine mRNA-Injektion ist, die dann natürlich mit großen Schäden behaftet sein kann. Und ich weiß, dass alleine wenn einer sich hat impfen lassen, ich dadurch ihn in irgendeine Schwierigkeit gebracht haben könnte. Das heißt, jeder könnte sich vorstellen, wenn er als Prominenter Menschen hat in die Spritze laufen lassen. Ich bin ja gar nicht betroffen. Aber andere haben das eventuell gemacht aufgrund der Prominenz dieser Leute. Dann ist da natürlich auch ein karmisches Konto, was bei diesen Menschen aufläuft. Und aus diesem Grunde ist denen nur zu raten, noch zu Lebzeiten zu sagen, um Himmels Willen, ich habe einen Fehler gemacht. Denn dann ist die Chance weitaus größer, dort wieder irgendwie heile herauszukommen, als wenn man dann hinübergeht nach dem irdischen Abscheiden und dann vor dem Richter steht. Das ist der entscheidende Punkt.
Ja, in diesem Zusammenhang ist vielleicht eine Meldung ganz spannend, die vor 2 Tagen veröffentlicht wurde in der Weltwoche. Und zwar, dass Weltärztechef Montgomery, der ja die Menschen dazu aufgefordert und verdonnert hat, sich diese Spritze geben zu lassen und viele beleidigt hat, die das nicht wollten, der, das ist jetzt rausgekommen, berät einen Investmentfonds, der von Impfungen profitiert. Und zwar ist das die Firma APO Asset Management GmbH in Düsseldorf, die Anlagen von rund 3,5 Milliarden Euro verwaltet. Und das Geschäft geht so, das sind Fonds aus dem Gesundheitsmarkt. Und einer der Schwerpunkte, Biotechnologie-Investments. Dazu gehören beispielsweise die mRNA-Wirkstoffe, wie sie in der sogenannten Corona-Impfung verwendet werden. Und am 3. Februar 2022 heißt es hier, jubelte die APO Asset Management wörtlich, Impfstoffaktien konnten sich im vergangenen Geschäftsjahr sehr gut entwickeln und gelten als die großen Gewinner der Corona-Pandemie. Und die Fondshändler sind begeistert von den Produkten von BioNTech, Pfizer und Moderna. Die haben nämlich viel Geld in die Kasse gespült. Und im wissenschaftlichen Beirat dieser Firma sitzt Frank Ulrich Montgomery, der Weltärztechef. Er ist der Vorsitzende des Weltärztebundes und wurde bekannt unter anderem mit einer Aussage, die lautete, es gebe eine Tyrannei der Ungeimpften.
Ja, ich finde das ganz spannend, hier wieder diese Doppelmoral. Da wird eine Eva Kaili beispielsweise angeklagt, weil sie sich hat schmieren lassen als sogenannte Vizepräsidentin, eine von 20 übrigens in der EU, die für viel Geld bezahlt werden. Aber wie auch immer, die wird angegriffen, weil sie sich hat schmieren lassen. Was ist denn das jetzt ein Unterschied, ob eine vermeintlich unabhängige EU-Vizepräsidentin sich in eine Abhängigkeit durch Geld bringt und das Ganze hochgepusht wird in den Medien bis zum Umfallen, während ein Herr Montgomery, der sich offenbar genauso schmieren lässt, das kann man ja gar nicht anders interpretieren, indem er nämlich als unabhängiger Chef des Weltärztebundes nebenbei seine Gelder verdient, indem beispielsweise spekuliert wird auf die Impfstoffe, so nennt man das, diese mRNA-Dinge, die man dann eben halt einbaut und dann anschließend natürlich die Gegner, die das Geschäft vermiesen, dann mehr oder weniger angreift. Das ist auch eine Form von Schmierung, von Korruption und von Kaufen von Menschen.
Ja, hier ist zum Beispiel auch der Fernsehmoderator, der Fernseharzt Eckart von Hirschhausen, heißt es hier, ja, in dem Artikel. Der ist übrigens auch für diesen Beirat tätig. Also Eckart von Hirschhausen, ein weiterer Prediger der Impfung. In einem Interview hatte er gesagt, Impfgegner würden von Langzeitschäden der Impfung schwadronieren, die aus dem Nichts auftauchen könnten, was faktisch nicht der Fall ist. Das ist also die wörtliche Rede von Hirschhausen. Auch er hatte sich natürlich sehr lobend über die sogenannte Impfung ausgelassen. Allerdings hat er jetzt, glaube ich, selber einige gesundheitliche Probleme, die natürlich überhaupt in keinem Zusammenhang mit dieser Impfung stehen. Was ist der Weltärztebund? Vielleicht noch dazu etwas. Das ist der Zusammenschluss von 112 nationalen Berufsvereinigungen. Und die Mission ist wörtlich, einen hohen ethischen Standard im Gesundheitswesen zu fördern. Also es soll hier in diesem Fall etwas mit Ethik zu tun haben.
Ja, die Aktienethik, die hier hintersteht, und die Profitethik, das ist ja das Problem. Ethik ist ja ein höchst individueller Bereich und den kann nur jeder für sich selber festlegen. Aber mittlerweile ist der Begriff der Ethik von den Funktionären, von den Propagandisten und von den ganzen Menschen, die letztendlich davon leben, von diesen Systemen, von dem Groß, die sind mittlerweile alle eingekauft worden. Und mittlerweile hat ja sogar die Bundesregierung einen ethischen Rat, eine völlig absurde und widersprüchliche, paradoxe Situation und Vereinigung, die dort existiert. Denn Ethik kann man nicht per Gesetz diktieren und dann mehr oder weniger gemeinsam entscheiden und sagen, das ist ethisch und das andere nicht. Wir sind einfach in einer völlig verwirrten Welt angekommen.
Ja, und ich komme jetzt nochmal auf die Twitter-Files zurück, die ja Aufschluss geben darüber, wie die Öffentlichkeit manipuliert wurde. Es heißt hier in dem Beitrag von Alexander Wallasch, der sich diese Twitter-Files immer genauer ansieht, da war ja nun für Twitter-Files gab es ja einen Untersuchenden, diesen David Zweig, einen Journalisten, und der führt aus, dass es sowohl unter der Trump-Regierung als auch unter der Biden-Administration Bestrebungen gegeben hatte, Twitter und weitere soziale Medien unter Druck zu setzen, um bestimmte Inhalte bezüglich Covid-19 hervorzuheben und andere entsprechend den jeweiligen Wünschen zu unterdrücken. Und es wird auch ausgeführt, wie der Unterschied zwischen Trump und Biden war. Bei Trump sei es der Regierung vorrangig um Themen wie Panikkäufe gegangen, die man versuchte, aus dem öffentlichen Bild herauszuhalten, obwohl sie eindeutig stattfanden. Als Joe Biden im Januar 21 ins Weiße Haus einzog, verlagerte sich der Schwerpunkt auf Covid-19 und dabei insbesondere auf die Impfgegner-Accounts. Und eines der Meetings von Vertretern der Biden-Administration mit der Führungsetage von Twitter drehte sich speziell um einen Mann, der wird bei Wikipedia als Autor und Journalist eingeordnet, der heißt Alex Berenson. der während der Coronavirus-Pandemie häufig in amerikanischen rechtsgerichteten Medien wie Fox News auftrat und hauptsächlich auf Twitter zahlreiche Behauptungen über das Virus und seine Impfstoffe verfasste, die von der Mehrheitsmeinung der Wissenschaft abweichen. Eben dieser Alex Berenson wurde laut diesem Journalistenzweig auf Twitter gesperrt im Sommer 21, und zwar unmittelbar, nachdem Joe Biden erklärt hatte, die sozialen Medien würden Menschen töten, weil sie das Verbreiten von Missinformationen über die Impfungen erlauben würde. Also, da gibt es noch viele Beispiele, die hier bei Alexander Wallasch zu diesem Thema aufgeführt werden. Wir wollen da jetzt mal nicht weiter hineingehen, denn es ist ganz klar, auch hier kommt ja zum Vorschein, dass der Eindruck, den man in seinem Innersten hatte, dass man auf jeden Fall diesem Eindruck, diesem Bauchgefühl vertrauen kann. Wenn man sagt, Mensch, da können einfach gewisse Dinge nicht stimmen. Und in diesem Sinne würden wir gerne an dieser Stelle diesen Sonderpodcast, vielleicht gibt es noch mal einen zwischendurch, beenden mit dem Blick in das neue Jahr und einfach der Empfehlung, hört auf eure innere Stimme. Wenn sich etwas komisch anfühlt, was da draußen verbreitet wird, fangt an, es selber zu prüfen. Wir haben im Moment noch alle Möglichkeiten, im Internet der Wahrheit näher zu kommen. Denn auch da kann man sagen, dies ist ein Fall, wo am Ende dieser dunklen Zeit das Dunkel dem Licht dienen muss. Und in diesem Internet finden wir Hinweise, aber eben ausgelöst durch die innere Stimme. Man muss einfach nicht blind folgen dem, was uns vorgesetzt wird.
Das sagen wir seit mittlerweile 3 Jahren und daran arbeiten wir weiter. Und wir freuen uns darauf, dass wir uns dann am 13. Januar, spätestens Freitag den 13., eventuell zwischendurch nochmal mit einem Sonderpodcast, wenn etwas Wichtiges passiert. Wir sind weiter am Ball, beobachten die Nachrichtenlage sehr genau. Und wenn irgendetwas ganz Wichtiges sein sollte, diesmal war es vor allem eben doch zum Jahresübergang, dass wir gesagt haben, eine kleine Nachricht müssen wir jetzt noch mal rausgeben, so einen kleinen Podcast. Das ist uns dann doch wichtig und wir vermissen euch tatsächlich und wir freuen uns darauf, euch dann bald wieder zu sehen.
Zu sehen?
Zu hören.
Zu hören?
Zu hören und zu sehen?
Wir sehen sie nicht und hören sie nicht. Ja, doch, manchmal schreibt ihr uns und also bitte jetzt auch nicht mehr schreiben, denn gerade jetzt in der Urlaubszeit wird es ein bisschen schwierig, das Ganze zu sichten, weil wir wirklich auch Urlaub machen und uns ein bisschen ausruhen. Und wir hoffen, dass ihr das auch könnt, jetzt zwischen den Jahren. Wir wünschen euch jetzt schon einen schönen, friedlichen Übergang in das neue Jahr. Möge er besinnlich und gleichzeitig fröhlich sein.
Alles Liebe von Herzen und bis bald.